Großbären Inside, der Podcast.
Hallo, hallo Großbären. Hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast. Der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Dietersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch heute für Großbären Inside als Sprecher durch die Sendung führen. Wir haben den 20. Mai und wir haben einige spannende Themen und es ist inzwischen auch schon die 92. Sendung. Herzlich willkommen. Ja, eine politisch, ja, ich möchte mal sagen, anstrengende Woche, nicht weil so viel zu tun war, sondern weil man merkt, dass jetzt gerade im Großberner Abwahlwahlkampf rund um die Abwahl des Bürgermeisters Tobias Borstel natürlich schon ein gewisser Erschöpfungsgrad und Angespanntheit vorhanden ist. Das merkt man insbesondere in den sozialen Medien. Da wird dann immer noch mehr, noch mal eins drauf und noch mal eins schlimmer und noch mal eine Steigerungsform. Das findet schon statt. Interessant ist, wer da alles in den sozialen Netzwerken kommuniziert und so. Interessant ist nämlich, dass sich immer mehr Gemeindevertreter ein Stück weit aus den sozialen Medien verabschiedet haben. Also man antwortet noch, aber man merkt schon, alle werden etwas schmallippiger, weil ich kann mal ein kleines Beispiel geben. Ich habe einen Beitrag von dem Touristenverband Fläming gepostet über unsere Region, wie schön es hier ist und was man als Ausflugsziele hat, weil das ja auch mal spannend ist. Da sind auch zwei, drei Dinge bei, die ich nicht so wusste, wo ich ja mal einfach mal demnächst irgendwann mal vorbeifahren möchte, wenn ich in der Nähe bin. Interessant war, dass dann irgendwie gleich wieder jemand gepostet hat, ja, und wir wollen hier unser Bürgermeister. Und das ist erschreckend, dass man selbst so eine, ich sag mal, Informationsartikel inzwischen versucht mit der politischer Belehrung zu überlagern, zumal sie einfach auch nur noch plump war. Und das sind, erstaunlicherweise kommt es immer von einer Seite, das sind die Fans des Bürgermeisters. Interessant ist, dass weder der Ortsverband noch die Fraktion der SPD in der Gemeindevertretung von Großbären sich großartig zurzeit aktiv zeigt. Der Einzige, der hier ein bisschen was macht, ist eben die Initiative Ja zu Großbären, die ja aus allen Parteien und Organisationen bis auf die SPD besteht, die dort 14 Mitglieder umfasst, naja, eigentlich 13, 14 haben dafür gestimmt, aber die arbeiten konstruktiv, kollegial zusammen und das ist schon eher, ich würde sagen, ungewöhnlich, aber es ist natürlich schon ein Zeichen, wenn bei allen unterschiedlichen Ideologien, unterschiedlichen persönlichen Ausrichtungen, dann doch man sehr gut als Team funktioniert und miteinander arbeitet. Sehr aufwendig war, dass es einen Brief der Mitarbeiter gab, der dann auf einmal irgendwie versucht wurde, die Stoßrichtung zu verändern. Es ging auf einmal nicht mehr um das Leid der Mitarbeiter, sondern es ging dann um ganz andere Dinge. Das ist dann manchmal leider so, dass Medien eben dann auf ein schnelles Ziel springen und gar nicht merken, dass sie eigentlich vom Ziel abgelenkt werden, weil das nur noch dann man manipuliert wird, um was anderes zu machen. Okay, ich habe wieder tolles Feedback bekommen. Ich habe Feedback bekommen auf einige Beschlüsse, die wir nicht umgesetzt haben. Daraus ist auch ein Bericht entstanden über die Sondernutzungsgebührentabellen als Beispiel. Wir haben so ein bisschen was erlebt. Das war schon sehr spannend. Und ich kann nur ja sagen, jeder, der hier ein Feedback hat, jeder, der mir etwas sagen möchte und das mit Argumenten belegt, ist gerne aufgerufen, dies zu tun. Jede Idee, jeder Vorschlag, der uns als Gemeinde weiterentwickelt, ist wichtig und sollte auch gehört werden. Erschreckend ist eben, dass viele, wenn sie dann versuchen, mit einem zu diskutieren, dann eigentlich nur versuchen, irgendwie den anderen zu beschädigen. Das ist aber wahrscheinlich auch das Gift, was jetzt über Monate und Jahre letztlich reingeträufelt ist von einer Person, der sich eben gerne als Opfer darstellt, aber der Täter ist. Und können nur hoffen, das ist auch mein Wahlaufruf an euch, wenn ihr diesen Podcast hört, geht bitte am 22. Mai wählen. Sonntag von 8 bis 18 Uhr sind die Wahllokale offen. Und auch die Auszählung ist öffentlich. Man kann dann dabei zugucken. Das ist nämlich in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung so verankert, dass eben auch Wahlen allgemein frei und geheim sein sollen und sein müssen. Und sie sind es ja auch zum Glück in Deutschland. Wir erleben ja gerade Zeiten, wo es dann doch etwas anders ist und eben auch Krieg wieder, ja, zumindest auf der Tagesordnung steht. Ne? Wir haben lange versucht, so zu tun, als ob uns das alles nichts betrifft, aber im Endeffekt ist es so. Also ich bedanke mich in jedem Fall fürs Feedback. Ihr seid aufgefordert, weiter fleißig Vorschläge und Wünsche zu geben. Ich wünsche euch jetzt erstmal natürlich viel Spaß beim Zuhören. Freut euch schon auf dann die 93. Sendung. Die wird ein bisschen anders sein, weil ich sie von unterwegs zusammen mit den restlichen Teammitgliedern aufnehmen werde. Und wir werden mal schauen. Wir sind in Polen unterwegs, ob wir das auch hinkriegen, dann eine Sendung zumindest für euch aufs Ohr zu zaubern. Das Schlimmste, was passiert, dass die dann ganz kurz wird. Aber lasst euch überraschen, nächste Woche ist es dann soweit. Jetzt erstmal.
Viel Spaß beim Zuhören. Der Podcast ist kostenlos. Du kannst Episoden anhören, herunterladen oder abonnieren.
Wo wir als Gemeinde nicht gut sind. In letzter Zeit erreicht der politische Raum häufig Beschwerden von Bürgern. Da geht es dann um ganz profane Dinge. Der Gulli bei mir vor der Tür auf der Straße macht merkwürdige Geräusche. Meine Straße ist vielleicht abgesackt. Der Baum steht schief oder ist gebrochen. Das Unkraut wächst schon über den Zaun von gemeindlichem Land und vieles mehr. Es gibt völlig unterschiedliche Themen, warum die Menschen sich dann irgendwann auch beschweren. Viele Beschwerden erreichen jetzt nicht den politischen Raum. Warum? Weil sie dann einfach abgearbeitet werden. Was passiert nämlich? Sie beschweren sich im Regelfall bei einem Gemeindearbeiter, der vielleicht gerade vor Ort irgendwie rumläuft. Oder sie beschweren sich, wenn sie einen der Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung treffen. Dann eskaliert die Sache vielleicht noch, dann werden sie sagen, okay, ich schreibe mal eine kleine E-Mail und schreiben einfach, ja, dass sie sich ungerecht behandelt fühlen und schicken dann einfach eine kleine Beschwerde. Normalerweise würde man jetzt immer erwarten, ist der Ablauf eigentlich dann doch klar? Man bestätigt, oder die Verwaltung bestätigt den Eingang der Beschwerde, um dann irgendwann mitzuteilen, ja, wir haben Folgendes veranlasst oder sorry, wir sehen das ganz anders und machen eben nichts. Alles beides ist möglich. Was wir in letzter Zeit häufig erleben, ist, dass viele Beschwerden, die gerade an den Bürgermeister gegangen sind, weil das ist ja dann die letztmögliche Eskalationsstufe für einen Bürger innerhalb der Verwaltung, dass diese Beschwerden dann nicht bearbeitet werden. Und das führt bei vielen Menschen sicherlich auch nachvollziehbar zur Frustration. Ich möchte euch mal ein kleines Beispiel geben. Wir haben jetzt wieder eine kleine Beschwerde bekommen von einigen Bürgern und dass die wirklich im politischen Raum landet, also bei der Vorsitzenden der Gemeindevertretung oder bei den Gemeindevertretern selbst, ist dann so, dass viele irgendwann sagen, der hat nicht geantwortet, da passiert nichts. Ich wende mich jetzt an die nächsthöhere Stelle und hoffe dort auf Hilfe. Also, man stelle sich vor, dass in unserer schönen Gemeinde eine Fahrbahn in der Höhe von 2 Grundstücken absackt. Sie ist also, hat Schäden. Wenn man da im dunklen Land läuft, fällt man wahrscheinlich hin. Und weil man eben sagt, okay, an wen soll ich mich wenden? Gut, ich schreibe eine kleine E-Mail an die Gemeinde. Und zwar auch an den Bürgermeister. Und die ist vom 18.10.2021. Da ist dann nicht wirklich was passiert. Es hat dann verschiedene Nachfolge-E-Mails gegeben. Im Endeffekt waren es dann irgendwann 7. Und letztmalig haben dann die Anwohner irgendwann aufgefordert, liebe Verwaltung, es ist eine Gefährdung der Fußgänger und des Fahrzeugverkehrs, insbesondere bei Glätte in den Wintermonaten. Diese Ausdehnung der Straße, also dieser Schäden, muss sicherlich bei Wind und Wetter dann auch verhindert werden, damit die Schäden nicht noch größer werden. Und die Anwohner haben darauf hingewiesen, dass sie so natürlich nicht ihren Winterdienst und ihre Straßenreinigungspflichten, die ihnen laut Satzung erwachsen, dort wirklich beseitigen können. Das ging also verschieden hin und her. Letztlich hat man dann irgendwann gesagt, ja, es gibt nichts. Man hat nochmal darauf hingewiesen, dass man dann nicht bereit ist, irgendwelche Bußgelder zu akzeptieren und dergleichen mehr. Aber man hat gesagt, hier komm, wir müssen jetzt mal darüber reden. So, und dann hat man nochmal eine E-Mail geschickt. Die ist dann schon vom Februar diesen Jahres. Da ist immerhin ja dann schon 4 Monate vergangen. Wir haben jetzt Mai, das heißt weitere 3 Monate dazu, das heißt 7 Monate. Bisher ist keinerlei Ergebnis eingezählt. Man hat dann einen Brief geschrieben per Einschreiben, Rückschein mit der Bitte, dass der Bürgermeister reagieren würde. Und das ist am 17. Mai dann eingegangen in der Verwaltung. Und also jetzt bei der Gemeindevertretung ist gerade eingegangen. Und das ist natürlich dann schon etwas, wo man sich immer wieder am Kopf kratzt und sagt, ja, warum reagiert man nicht? Was will denn der Bürger? Der Bürger will im Endeffekt, ich möchte, dass ihr mein Problem irgendwie löst. Wenn es dann ein Problem ist. Und wenn nicht, dann möchte ich zumindest die Sicherheit haben, dass ihr als Gemeinde sagt, ja, das ist kein Problem. Das wäre es schon gewesen. Aber nein, man ist komplett abgetaucht. Jetzt hat es die Gemeindevertretung. Der nächst reguläre Weg ist, dass man den Bürgermeister dazu auffordert, Stellung zu nehmen. Als Leiter der Verwaltung muss er das ja tun, zumal er über, ja, des Vorgangs Kenntnis hat, weil es geht jetzt um Untätigkeitsvorwürfe. So, der nächste Schritt wäre dann, wenn der Gemeindevertretung die Stellungnahme des Bürgermeisters nicht ausreicht. Also ausreichen würde da schon relativ wenig, dass man nämlich sagt, ja, wir nehmen uns des Falls an und wenn doch was ist, melden wir uns. So. Und dann würde wahrscheinlich irgendwann die Gemeindevertreter bei den Bürgern nochmal nachfragen, ist was passiert, und wenn das alles gut ist, Haken ran, weg, abgearbeitet. Aber wir haben leider schon viele Beschwerden gehabt, wo dann Folgendes passiert ist. Es gab keine Stellungnahme des Bürgermeisters, man ist dort genauso auf Tauchstation gegangen wie zu den Bürgern. Als sogenannte bürgernahe Verwaltung, ne, passt dieses Vorgehen mal überhaupt nicht, weil der nächstlogische Schritt ist, dass die Gemeindevertretung sich dann in die Position des Dienstvorgesetzten setzen muss und ein Disziplinarverfahren gegen den Bürgermeister anstrebt. Dies ist in den letzten Jahren zur Genüge passiert. Weit über 30 Mal hat der Bürgermeister ja selber in seinem Schreiben kundgetan, dass er dann von Beratung diesbezüglich ausgeschlossen war. Und das ist immer dann, wenn es um ihn als Führungskraft geht. Und erschreckend ist eben, dass man jetzt noch wirklich keine Lösung gefunden hat, einfach ihn daran zu erinnern, seine Dienstpflichten zu erfüllen. Nichts anderes ist sein Job. Und diesen Job erfüllt er in dem Augenblick eben nicht. Also muss dann die Gemeindevertretung als Dienstvorgesetzter den Bürgermeister anweisen, zu reagieren. Muss das sein? Nein, weiß Gott nicht. Es muss nicht sein. Viele von diesen Beschwerden, die wir von den Bürgern bekommen, sind, ich sag mal, immer mangelnder Kommunikation zuzuführen. Wo ist das Problem, einfach mal bei den Bürgern anzurufen und sagen, ja, du, haben wir jetzt übersehen, tut uns leid, wir machen da jetzt was. Und dann muss es aber auch passieren. Und das Erschreckende ist eben, dass so viel liegen bleibt und so wenig passiert, was dann natürlich zur Frustration von Bürgern führt und die Politik auf einmal beschäftigt, auch wenn sie sich damit gar nicht beschäftigen möchte. Und wir hatten in dieser Woche einen Wirtschafts- und Finanzausschuss. Und der geneigte Hörer wird sich vielleicht daran erinnern, in den letzten Wochen haben wir immer darüber gesprochen, dass wir noch keinen Haushalt haben. Und es ging wieder mal in die Haushaltsberatung. Der politische Raum forderte nachdrücklich mehr Tempo und damit auch Sondersitzungen. Was heißt das? Naja, man trifft sich in kürzeren Abständen, man bespricht Dinge durch, um dann einen Haushaltsentwurf irgendwann auch mal beschließen zu können. Weil ohne Haushalt ist die Gemeinde in der sogenannten vorläufigen Haushaltsführung. Demzufolge darf sie keine neuen Projekte anfangen, darf nur pflichtige Sachen machen und kann eben das viele Geld, was sie vielleicht für gute Dinge geplant hat, einfach noch nicht ausgeben. Erst wenn der Haushalt bestätigt ist, kann genau das passieren. Und erschreckend war, dass die Vorgaben, die die Gemeindevertretung beschlossen hat, ja nicht wirklich bearbeitet wurden. Es gab viele Nachfragen, die sich ja so auf zwei, drei große Bereiche zurückführen lassen können. Da ist aber seit Februar nichts passiert. Es gibt ein Beispiel, der große Bereich Personal möchte ich es mal besser nennen, ne? Also nicht Arbeitszeit, da gab es dann auch noch ein Thema, dafür gibt es dann gleich noch einen extra Bericht, aber es gab eben auch Personal. Und eine lächerliche Frage, zum Beispiel, inwieweit die Gemeinde denn Rückstellung gebildet hat für nicht genommenen Urlaub. Vielleicht nochmal zur Erklärung, jedes Unternehmen muss heute steuerlich in seinen Jahresabschlüssen belegen, wie viel Rückstellung man einstellt. Das sind also Kosten, die noch kommen, wo man genau weiß, dass sie noch kommen, für nicht genommene Urlaubsanspruch. Weil das wird ja steuerlich auch verrechnet. Das machen inzwischen alle Unternehmen und so auch die öffentliche Hand. Und normalerweise ist es so, dass sie eigentlich am 1. Januar wissen, wie viel Urlaub im letzten Jahr nicht genommen wurde und demzufolge, wie viel Rückstellung ich bilden muss. Alleine diese Frage beschäftigte uns dann ja fast eine halbe Stunde und erschreckend war, dass wir jetzt auch noch im Mai immer noch nicht wissen, wie hoch die Rückstellungen sind. Dann gab es unterschiedliche Aussagen dazu, aber eine im Wesentlichen ist, dass die Gemeinde sagt, ja, da bedienen wir uns ja der Personal, also nicht der Personalführung, sondern vor allem der Lohnauszahlung eines Dienstleisters. Selbst wenn man einen Dienstleister hat, so muss man selber als Unternehmen, und so gilt auch die öffentliche Verwaltung, die Arbeitszeit sauber und ordentlich erfassen. Das tut man. Viele, die jetzt zuhören und vielleicht auch schon mal in Unternehmen gearbeitet haben, wo die Arbeitszeit erfasst wurde. Es läuft dann ja normalerweise so, man stempelt morgens an, stempelt bei Pausen aus und stempelt dann, wenn man abends geht, auch wieder aus. Das heißt, die Stempeluhr weiß dann, der Mitarbeiter mit der Nummer XY war 7,43 Stunden anwesend und hat gearbeitet. Jetzt gibt es aber natürlich immer noch mal ein paar Bereiche, die sind vielleicht nicht ganz so einfach, dass ich die Arbeitszeit so erfasse, nämlich dann, wenn ich in die Bereiche komme, wo Nachtarbeit, Zuschläge und dergleichen mehr ja, betroffen sind. Und da wird es dann etwas schwieriger, aber nicht desto trotz kann man immer nur eins sagen, dass man das eigentlich erwarten kann, ob das jetzt ein Dienstleister macht oder nicht. Irgendeiner muss ja in der Verwaltung die Arbeitszeiten auch erfassen und ja auch nachvollziehen machen, weil daran hängt ja dann einerseits das Entgelt ab, was ausgeschüttet wird, aber natürlich auch sowas wie Überstunden und Urlaubserfassung und dergleichen mehr. Das muss ja alles geführt werden. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich für Unternehmen, die dreistellig im Mitarbeiterbereich mal waren, haben wir sowas schon gemacht und das ist eigentlich einfach. Aber gut, es fühlte sich eben nicht so einfach an. Ein anderes Problem war, dass über viele Punkte, die wir gesprochen haben, wir nach wie vor dann wieder anfangen müssen, ja, den politischen Willen darzustellen. Zwei kleine Beispiele. Im Haushalt steht drin, Bauhof. So, Kauf einer Grundstücksfläche für einen Bauhof. Ein Projekt, das der Bürgermeister mal so auf die Schnelle im Vorbeigehen vorgestellt hat. Da gibt es aber keine konkreten Pläne, keine Kosten, nichts. Aber es gibt eben diesen Bereich. So, da muss man immer eins sagen, es gibt keine politische Willensbekundung, ob wir das haben wollen oder nicht. Die steht immer am Anfang. Das heißt, man muss dann mit einem Konzept in die Gemeindevertretung gehen und sagen, hier, so wollen wir es gerne haben. Und dann wird man das abnicken und dann kann man in diesem Projekt weiterarbeiten mit dieser Maßnahme. So ist es normal. Es standen so ein paar Dinge im Haushalt drin, wo dann die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses schon etwas erstaunt waren. Da stand zum Beispiel drin, der Bahnhof, der unser eigen ist, wird verkauft. Auch da gibt es keine politische Willensbildung. Nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, ob wir ihn jetzt verkaufen oder ob wir ihn behalten. Es wurde noch gar nicht darüber diskutiert, sondern man hat das einfach festgelegt, dass wir das verkaufen. Keine Angst, wir haben das jetzt erstmal rausgenommen, um uns überhaupt erstmal Klarheit zu schaffen, was wollen wir denn mit dem Bahnhof machen. Ist übrigens auch bilanzneutral, weil der Verkaufspreis von Seiten der Gemeinde an einen möglichen Investor wäre ungefähr das, was wir an Abschreibung haben. Also es geht dann plus minus null mehr oder weniger durch die Bücher. Aber da es geht um das Faktum, dass die Gemeindevertretung als höchstes Gremium da natürlich ein mächtiges Wort mitzusprechen hat. Es gibt noch andere Sachen wie Kauf des Beamtenhauses und dergleichen mehr. Da ist man dann immer erstaunt, weil es gibt natürlich bei allen den genannten Beispielen, die ich jetzt gerade genommen habe, hat man immer eine Ist-Situation. Was kostet uns das jetzt? Dann hat man natürlich eine Beschaffungssituation. Was kostet, wenn wir einen Kauf tätigen und realisieren? Was sind dann für Folgekosten? Was bauen wir da drauf? Und wie wird das bewirtschaftet? Und was kostet es uns dann monatlich? Und diese Fragen müssen geklärt sein, um Investitionsentscheidungen, weil das macht man eigentlich so, dass man auch Investitionsentscheidungen zumindest auf ihre Zukunftsfähigkeit hin prüft und dann entscheidet, wollen wir oder wollen wir nicht. Also der ganze Finanzausschuss war sehr anstrengend. Es ging sehr stark wieder ins Detail. De facto haben wir nur die Fragen bekommen, was dann auch wieder zur Verzweiflung mancher Gemeindevertreter geführt hat, ist, dass die Fragen, wie gesagt, mehrere Monate alt sind und wir kriegen sie dann nicht mal als Tischvorlage, sondern also man kann sich nicht mal auf die Sitzung vorbereiten. Sie werden dann per Beamer an die Wand getragen und dann geschlagen und dann soll man darüber noch diskutieren. Ist ein bisschen schwierig und jeder möchte sich auch seiner Verantwortung bewusst sein und möchte es eben auch gut ausführen. So, wir sind nicht wirklich weit gekommen. Also wir haben den Haushalt fast durch. Es fehlen noch so ganz in die Bereiche Stellenplan etc. Wir haben erneut darum gebeten, dass wir Sondersitzungen machen, damit dann die Vorschläge, die wir jetzt gemacht haben, eingearbeitet werden. Ein wesentliches Beispiel, das hatte ich, glaube ich, in einer letzten Sendung schon genannt, ist, dass ihr, die ihr das jetzt hört, ja, der Bürgermeister hatte gewünscht, dass die Steuern erhöht werden. Ja, die Grundsteuer, Gewerbesteuer, also Grundsteuer unterteilt sich in A und B und eben die Gewerbesteuer. Der Bürgermeister wollte sie erhöhen und zwar teilweise richtig heftig. Wenn man jetzt im Hintergrund weiß, dass in 2 Jahren eine Grundsteuerreform angedacht ist und bisher war es meistens so, dass jede Reform normalerweise nicht zu einer Senkung der Steuerbelastung führte, sondern eher eine verdeckte Steuererhöhung war, muss man schon sagen, warum machen wir das jetzt? Und eine der Zuschauerinnen beim Wirtschafts- und Finanzausschuss hat ja nachgerechnet und hat gesagt, naja, damit steigt meine Grundsteuer wenn das so kommt, wie der Bürgermeister es geplant hat, fast 60%. Das war nur so am Rande. Gut, das hat die Gemeindevertretung ganz klar oder der Ausschuss abgelehnt. Alle Fraktionen haben sich dafür ausgesprochen, dass es keine Steuererhöhung bedarf. Warum bedarf die nicht? Naja, es läuft trotz Corona-Pandemie und trotz, Veränderung der Lieferströme, läuft es bei unseren Logistikern, die wir ja schwerpunktmäßig haben, und bei der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, wo wir Anteile kriegen, so gut, dass man sie einfach nicht braucht, die Steuererhöhung. Wir haben Mehreinnahmen von alleine von der Gewerbesteuer von über 300.000 Euro. Da muss man keine Steuer erhöhen, wenn man das dann eben hat. Aber das nochmal so an. Insgesamt war es eher problematisch. Die meisten Mitglieder des Ausschusses sind dann rausgegangen, haben den Kopf geschüttelt und sagen, wie kann man eigentlich qualitativ so schlechte Unterlagen vorlegen, dass du so viel nachfragen musst. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, warum fragt ihr denn nach? Ihr fragt ja ganz viel nach. Ja, wir fragen deswegen viel nach, weil normalerweise war es die Vorjahre immer so, dass es Eckpunkte des Haushalts vorher besprochen wurden. Was wollen wir umsetzen? Was sind die wichtigsten Projekte? Wenn die umgesetzt, gut ist. So, das war jetzt nicht so. Die Verwaltung hat einfach gut Dünken gemacht und das viel zitierte Beispiel, was dann so ein bisschen auch für Ärger führte, ist dann die Klimaanlage im Rathaus. Da wurde dann sogar noch mit Daten gehandelt der Berufsgenossenschaft, die sagt, hier Arbeitsplatz etc. Wenn es so wäre, würden wir da sofort zustimmen, aber es gab durchaus eine Gemeindevertreterin, sie hat sich mal die Unterlagen gezogen und hat festgestellt, dass die Begründung, die die Verwaltung der Gemeindevertretung gibt, so gar nicht existiert. Das ist natürlich keine vertrauensbildende Maßnahme, im Gegenteil. Das heißt, man nimmt das dann raus, wenn man den Eindruck hat, man wird hier mit fälschliche Informationen versucht, dass man dort manipuliert wird. Und demzufolge ist der Ausschuss auch wieder bis über die Zeit gegangen. Nach 22 Uhr wird ja dann kein Tagesordnungspunkt mehr aufgerufen. Und wir müssen jetzt mal schauen, dass wir da ein bisschen Tempo reinkriegen. Allerdings ist das dann nicht in der Obliegenheit der Gemeindevertretung, weil die vielen Punkte müssen eingearbeitet werden. Und es war mein Vorschlag zum Beispiel, dass wir Ende des Monats, dann hat die Kämmerin 14 Tage Zeit, die Dinge dort einzuarbeiten, dann einen neuen Entwurf kriegen. Warten wir mal ab. Ich bin guter Hoffnung, dass wir irgendwann dann vielleicht doch im Juni einen Haushalt haben. Aber es ist schlimm, dass das immer so lange dauert. Arbeitszeiten sollten leicht zu erfassen sein. Ich hatte ja schon erwähnt, dass im Rahmen des Finanzausschusses eine ziemliche Diskussion entstand. Und zwar ging es hier um die sogenannten Lohnarten. Also es gibt verschiedene Lohnarten, die die Leute bekommen. Zeitzuschläge, Rufbereitschaften, Nachtzuschläge, Überstundenanteile und dergleichen mehr. Jeder, der mal gearbeitet hat und in einem Tarifvertrag unterlegen ist, wird sich vielleicht daran erinnern. Da gab es eine Frage und wir haben im April einen Stand bekommen aus Dezember und diese Sachen waren nicht aussagefähig. Da gab es zum Beispiel Nachtzuschläge von 15 Cent oder 39 Cent, wo man sagt, na gut, das kann dann nur eine Zeiteinheit gewesen sein. Wie kann das eigentlich sein? Gleichzeitig ist den Gemeindevertretern, die das ja gefragt haben, bekannt, wie lange häufig die Gemeindevertreter in den Sitzungen natürlich sitzen. Und da sitzen ja die Mitarbeiter mit. Demzufolge geht es darum, dass es dann, alleine wenn die Sitzung begleiten, müssen dort dann eben auch diese Mehrarbeitsstunden, Zeitzuschläge etc. mit bei sein. Die kann man jetzt immer abgelten, das gibt es ja auch die Möglichkeit, also in Freizeit abgelten. Man hat dann einen Urlaubstag mehr oder so. So, aber das ist die Zuschläge für die Mehrarbeit, die müssen ja trotzdem bezahlt werden, auch wenn man es abgeltet. Dafür gibt es Tarifbestimmungen und wir haben ja 2, 3 Mitglieder in der Gemeindevertretung, die sich, was das Tarifrecht angehen und die Möglichkeiten der Entlohnung und der Gestaltung von so Zuschlägen, sich wirklich gut auskennen. Fakt ist, es gab dann eben mehrere Nachfragen und dann muss man ehrlicherweise sagen, gab es einen Augenblick in der Sitzung, wo man dann schon sagt, ist jetzt irgendwie merkwürdig, weil die Zeiten passen nicht zu den Zeiten, die allein die Gemeindevertretung sehen. Also die Mitglieder der Gemeindevertretung eben in ihren Ausschüssen dann auch sehen. Also es gibt keine irgendwie nachvollziehbare Antwort auf diese Frage gegeben. So. Und wenn diese Frage nicht da ist, dann bleiben nicht viele Möglichkeiten übrig. Es bleibt übrig, dass entweder der Mitarbeiter es zulasten des Mitarbeiters gegangen ist oder es zulasten des Arbeitgebers gegangen ist, der Gemeinde. Beides wäre ja eine Frage, auf die man mal eine Antwort hätte haben wollen. Kann immer sein, dass es Vereinbarungen gibt zwischen der Mitarbeiterschaft, der Mitarbeitenden und der Verwaltungsspitze, die genau dieses regelt, gibt es aber bei uns nicht. Jetzt gab es Aussagen und einen Sachstand dazu, dass die Vorsitzende der Gemeindevertretung dann sagt, dann ist das schon nah am vermeintlichen Arbeitszeitbetrug. Was natürlich die Kämmerin gleich zurückwies, obwohl sie ja dafür gar nicht verantwortlich ist, weil die Überstunden und Mehrarbeitsstunden, Zeitzuschläge werden zwar von den Fachbereichen sicherlich auch genehmigt, aber im Endeffekt werden sie immer abgezeichnet vom Bürgermeister. So war es bis dato, und ich gehe mal davon aus, dass es so auch immer ist. Das ist sicherlich in kein Gebiet, was eigentlich in den Aufgabenbereich der Gemeindevertretung fällt. Gleichwohl kann sie sich das auf den Tisch ziehen, wenn sie der Meinung ist, dass dort hier entweder zulasten der Mitarbeiter oder zulasten des, der Gemeinde etwas nicht stimmt. Dann kann sie das tun. Ne? Dann muss man eben dann genau das machen. Und wenn man jetzt als Beispiel auch hohe Kosten für ja, Nachtzuschläge und sowas hat, dann muss man mal nachsehen, ob dann das sein muss, wenn zum Beispiel die Gemeindevertreter selbst diese Kosten verursachen. Einfaches Beispiel, wir haben Sitzungen, die gingen um 19 Uhr los und enden im Regelfall um 22 Uhr. Da kann natürlich sein, dass man dann noch ein bisschen länger macht und schon haben sie Nachtzuschläge und so drin. Da wäre dann auf einmal eine grundsätzliche Frage politisch zu diskutieren, müssen wir die Startzeit der Ausschüsse nach vorne verschieben, um für die Mitarbeiter nicht mehr hinten dann mehr Kosten zu produzieren. Das wäre etwas, wo man dann darüber reden kann. Natürlich gab es dann wilde E-Mails hin und her und der Verteiler wurde immer größer und größer und größer. Jetzt warten wir mal, bis die Kämmerin die zusätzlichen Unterlagen noch besorgt. Und wenn sie das nicht tut, dann muss die Gemeindevertretung sehen, wie sie denn damit umgeht. Ja, also weil das ist natürlich etwas problematisch. Die Gemeindevertretung kann sehr wohl sich diese Detailinformationen auf den Tisch ziehen, wenn sie der Meinung ist, dass hier Fehlverhalten vorhanden ist. Dann ist es nämlich irgendwann sogar eine Aufgabe der Rechtsaufsicht einzuschreiten. Gut, wir werden mal schauen. Die Sache hat sich jetzt ein bisschen hochgepusht. Wie immer im Leben, ne? Es entweder löst sich das in Wohlgefallen auf oder es eskaliert weiter. Ja, bleiben Sie dran, es wird sicherlich spannend. Und es gibt ja einiges aus den Ortsteilen zu berichten, wobei das natürlich dann Großbären mit ja, betrifft, beinhaltet. Aus den Ortsteilen ist zumindest zu berichten, dass jetzt die Umbettung in den Kriegsgräber angefangen hat, und zwar im Ortsteil Heinersdorf sind die dort auf dem Friedhof liegenden, das ist ja so ein ja, Kriegsmassengrab aus Gefallenen des Zweiten Weltkrieges, hat jetzt die Umbettung stattgefunden. Die Gebeine werden dann nach über die Kriegsgräberfürsorge, wird nochmal geguckt, sind noch Erkennungsmarken irgendwie vorhanden, gibt es neue Erkenntnisse, wer da liegt, weil das sind alles unbekannte Soldaten und die werden dann eben nach im Regelfall zum Kriegsfriedhof nach Halbe umgebettet. Heinersdorf hat jetzt den Anfang gemacht mit, ich glaube, irgendwas 26 gefallenen Soldaten. Wir haben in Kleinbären und auch in Großbären auch noch ein paar. In Diedersdorf haben wir 6 gefallene deutsche Soldaten. Da ist der Gedenkstein schon weg. Der wird gerade, also die Gedenksteine insgesamt, die werden aufgearbeitet und werden dann normalerweise wieder auf den Friedhof verbracht. In Diedersdorf haben wir uns schon einen schönen Ort ausgesucht, wo der dann hinkommen soll. Und die Umbettung der Gebeine in, wie gesagt, in Kleinbären, Großbären und Diedersdorf soll dann voraussichtlich Ende Mai, Mitte Juni stattfinden, und da wird man dann sehen, wie das dann alles auf den Friedhöfen aussieht. Es ist, ich hatte gehofft, dass ich da irgendwann mal beiwohnen kann, um einfach mal so sich das mal anzusehen, was da genau passiert. Ja, vielleicht ergibt sich die Möglichkeit. Aber es ist jedenfalls spannend, dass man auch sowas noch hat, obwohl der Krieg ja jetzt schon 75 Jahre her ist, mehr oder weniger. Ne? Sind das 60, 80? Ja, okay. Knapp vertan, 85 Jahre her ist. Nichtsdestotrotz liegen dort noch die Gebeine und dann muss man auch ordentlich damit umgehen. Es gab in Großbären eine Feuerwehrversammlung, die Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehren. Da waren dann alle Ortswehren auch dabei. Da waren auch die Fraktionsvorsitzenden und auch alle Gemeindevertreter, die kommen wollten, eingeladen. Das ist immer eine interessante Veranstaltung, weil man so ein bisschen auch den Überblick bekommt, wie ist denn eigentlich die Sicherheitslage in unserer gesamten Gemeinde, also wie viele Einsätze fahren unsere Freiwilligen Feuerwehren und was hat sich da ein bisschen stärker entwickelt. Wenn man sich die Landkarte so ansieht, dann ist das Einsatzverhalten Verhalten überall ähnlich. Was uns ein bisschen schwerfällt in der Gemeinde ist, insbesondere im GVZ, dass diese sogenannte Brandmeldeanlagen häufig mal auslösen, aus unterschiedlichsten Gründen. Aber nichtsdestotrotz fährt natürlich eine Feuerwehr dann doch hin und oder löst einen etwas größeren Alarm aus und dann geht es dahin. Nachdem man dann so ein bisschen über das Einsatzgeschehen gesprochen hat, was sicherlich auch noch veröffentlicht wird, ist danach dann die Beförderung und Ehrungen dran. Das heißt, Feuerwehrkameraden, die schon lange dabei sind oder die an verschiedenen Bereichen teilgenommen haben, bekommen dann Auszeichnungen und natürlich auch neue Schulterstücke, wenn sie dann vom, oh Gott, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, vom Feuerwehrmann, also vom Truppmann zum Oberfeuerwehrmann, zum Hauptfeuerwehrmann befördert werden. Das ist ja auch sehr hierarchisch eingeteilt, unsere Feuerwehren. Also wer da Spaß dran hat, möge sich gerne melden. Die Feuerwehr braucht immer junge, kräftige Menschen, die da wirklich Spaß am Retten haben. Vieles davon ist sicherlich auch, oder wichtig davon ist natürlich auch Kameradschaft. Das zeigte sich einmal mehr bei der Veranstaltung. Und wir hatten in dieser Woche auch wieder einen Hauptausschuss. Der Hauptausschuss ist ja sicherlich einer der bedeutenderen Ausschüsse. Er ist nach der Gemeindevertretung auch der zweithöchste, also er kann auch selber Beschlüsse fassen. Gleichwohl hat er eigentlich auch die Aufgabe, die vorhandenen Anträge, die sich so im Verfahren befinden, ja so zu koordinieren, dass sie irgendwann wieder zum Beschluss in die Gemeindevertretung landen. Was heißt das? Naja, es wird ein Antrag eingebracht. Ich sage mal, der Ortsbeirat Diedersdorf hatte jetzt einen Antrag eingebracht, dass er bitte möchte, dass die Gemeinde sich nochmal verstärkt, um eine Geräuschreduzierung an der Landesstraße einsetzt. Das heißt, entweder nächtliches Lkw-Verbot oder eine weitere Geschwindigkeitsreduzierung. Das ist ja so im Lärmaktionsplan auch vorgesehen. Aber irgendwie seitdem der Lärmaktionsplan da ist, in den letzten 6-7 Jahren, ist nicht wirklich was passiert. Und da geht es jetzt darum, dann eben zu sagen, ja, jetzt gucken wir mal. Und dann läuft sowas im Regelfall in die Gemeindevertretung und wird dort erstmal in die Fachausschüsse verwiesen. Ja, dann kommt es in den Fachausschuss, dann wird darüber diskutiert und irgendwann muss der Hauptausschuss dann wieder sagen, gut, du warst jetzt in den Fachausschüssen, lieber Antrag, jetzt kommst du nochmal in den Hauptausschuss und dann gehst du in die nächste Gemeindevertretersitzung, um dann abschließend zu sagen, entweder ja, wir machen das oder B, wir machen es nicht, weil in den Fachausschüssen kam raus, dass das nicht funktioniert oder wie auch immer. Also das sind ja die beiden Möglichkeiten, die wir haben. Und wie gesagt, der Hauptausschuss wird direkt vom Bürgermeister geführt und leider haben wir 10 bis 15 Anträge irgendwie im laufenden Verfahren, die irgendwie nicht mehr zurückkommen. Also da sind Anträge bei, die sind seit 2 Jahren im Verfahren, wo man schon sagen möchte, also das ist nicht im Sinne des Erfinders, dass man die Anträge einfach in den Schubladen steckt und dort vergammeln lässt. Das darf eigentlich nicht sein. Aber gut. Es gab dann ein paar Fragen, insbesondere zu den Laternen am Gutshof, weil ja nach wie vor diese Laternen sind, mag für einige ein alter Hut sein, aber das sind genau die Laternen, die eigentlich auf dem Weg zum Bahnhof stehen sollten. Die stehen jetzt eben auf einem, Parkplatz ist es ja nicht mal, aber auf dem Gutshof. Und da kam dann eben die Frage, ja, wie ist das eigentlich, wie hat das funktioniert ohne Vergabe, ohne Einbindung, ohne Beschluss der Gemeindevertretung, da einfach die Laternen hinzustellen. Ja, das ist eine der vielen Fragen, wo dann der Bürgermeister sich auch weggeduckt hat und keine Antwort darüber gegeben hat. Es gab dann nur die Aussage, dass der Lückenschluss am Bahnhof dann irgendwann, wenn der Haushalt beschlossen ist, dann dort freigegeben wird. Ja, das haben wir aber schon ein paar Jahre jetzt im Haushalt drin. Okay, dann haben wir sicherlich über die Bereiche Sicherheit und Ordnung gesprochen. Da gab es dann 2-3 Nachfragen auch, was den Planungsstand der Freiwilligen Feuerwehr und dem Dorfgemeinschaftshaus in Heinersdorf betrifft. Auch da gab es dann nur die Antwort, sobald der Haushalt da ist, wird das dann vergeben und gemacht. Aber auch da dieser Posten steht eben auch schon 3 oder 4 Jahre im Haushalt und man hätte ihn schon lange machen können. Die Frage ist, was man dann da macht. Es sind immerhin 180.000 Euro für die Planungsunterlagen bis zum Bauantrag. Wenn man die dann hat, dann muss die Politik entscheiden, wie gehen wir damit um, dass wir dann zukünftig eben irgendwie für diesen Bau, ja, man geht von 4 bis 5, vielleicht sogar noch mehr Millionen aus, wie wollen wir das eigentlich finanzieren? Aber diese Frage kommt erst, wenn dann wirklich alles da ist. Weil die grundlegende Voraussetzung, das Verständnis, dass wir da was machen wollen, dafür gab es bereits schon Mehrheiten. Das ist also schon entschieden. Gut, dann haben wir uns über die sogenannte Sondernutzungsgebührensatzung, ein tolles Wort, unterhalten. Warum? Weil die Gemeindevertretung hatte, ich glaube 2021 oder Ende 2020, Beginn 2021, die Satzung neu beschlossen und hat die Gebühren angepasst. Aber da ist eben was passiert, was nicht passieren darf, dass eine Zahl einfach durchgerutscht ist. Und zwar ist da Folgendes: Für Baumaßnahmen von muss man, damit der Gehweg nicht beschädigt wird, eine Bitumenfläche über den Gehweg rüberlegen. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie so Gehwege kennen, da ist auf einmal dann eben so Teer, liegt da drauf und da können dann die dicken LKWs rüberfahren. Genau darum geht's. Und bis dato war es so, dass man 5 Cent pro Meter, also pro Quadratmeter, pro Tag bezahlen musste. Also überschaubar. Das heißt, man kam irgendwie, wenn Sie jetzt mal von 20 Quadratmetern ausgehen, dann haben Sie bei 5 Cent irgendwie 1 Euro und das am Tag, dann am Monat sind Sie irgendwie bei 30 Euro im Monat. So, okay. Also machbar. Wir haben jetzt uns mal umgeguckt, welche Satzung wir da nehmen, weil wir hatten aus Versehen, das muss man wirklich so sagen, weil man die Vergleiche sich nicht angeguckt hat, 1 Euro drin zu stehen. Und das heißt auf einmal, dass Sie als Bauherr für 4 Wochen so eine Bitumeneinfahrt auf einmal fast 4.000 Euro bezahlen. Und das ist natürlich das ist nie und nimmer gewollt gewesen. Und erschreckend war eigentlich eher, dass bereits ab Sommer 2021 es bei einigen eben eskalierte und es gab Beschwerdebriefe und es gab Wünsche der Veränderung. Und auch die Politik hat gesagt, ja, komm, wir müssen da ran, wir wollen das verändern. Aber es ist nicht auf die Tagesordnung der zuständigen Fachausschüsse gekommen. Finanzen und Wirtschaft wäre einer der gewesen und eben der Hauptausschuss. Beide Ausschüsse haben das nicht erst jetzt zum ersten Mal, wie gesagt, auch schon fast ein Jahr her wieder auf die Tagesordnung genommen. So, wir nehmen uns der Sache jetzt an. Die Satzung wird, davon gehe ich zumindest aus, geändert. Was wir jetzt schauen müssen, was wir mit den bisherigen Gebühren machen. Wir werden jetzt erstmal die Summen ermitteln, wie viele Menschen sind wirklich betroffen, mit welchen Summen. Und dann muss die Politik irgendwann eine Entscheidung fällen, wie sie damit umgehen möchte. So, dann haben wir zwei Anträge mehr oder weniger weitergeleitet. Das eine ist Kauf der digitalen Chronik. Der geht in den Kulturausschuss. Die Zuwendung für den gemischten Chor geht zurück in die Gemeindevertretung. Und dann hat der Veranstaltungsbeirat noch einen Antrag eingebracht. Und zwar geht es da um die Förderung der Gemeinschaft in und zwischen den Ortsteilen der Gemeinde Großbären. Was ist das genau? Naja, das Land bietet für die Orte für Projekte, für Feiern bieten die eine gewisse Anzahl an Material. Da ist eine Bühne bei, da sind dann Bierzeltgarnituren dabei, da ist ein bisschen Technik dabei. Kostet in der Summe wohl, weiß ich nicht, 150.000 Euro. Kostet aber, hat den Vorteil, dass, wenn wir das machen, haben wir nur einen 10%igen Anteil. So, das heißt, die Gemeinde kostet 15.000 Euro und den Steuerzahler, die 135.000 Euro, zahlt dann das Land. Das ist bisher durch alle Ausschüsse gelaufen. Wie gesagt, bei einer 90%igen Förderung würde ich jetzt nicht verstehen, warum wir das eigentlich nicht haben wollen. Und das war's. Es war dann ein ja doch sehr schneller Hauptausschuss und es gab noch ein bisschen Disput über zwei, drei Dinge. Ja, es gab dann sogar, der Bürgermeister sah sich sogar genötigt, Ordnungsrufe zu verteilen. Das haben wir ja nun auch nicht alle Tage, aber naja, gut, das ist dann eben so. Okay, die ganzen Protokolle, alles, was man noch hätte beschließen müssen, haben wir alles wieder weggeräumt, weil eben die Anzahl der Fehler und so gravierend ist, dass man das nicht ja, beschließen kann. Warum sage ich das? Naja, ganz einfach. Die Niederschrift ist, wenn wir sie beschlossen haben, eine Urkunde. Also sie hat Urkundencharakter, weil dort steht alles drin, was wir gemacht haben. Das muss also fehlerfrei sein. Wenn man aber schon alleine verschiedene Fehler entdeckt, dann ja, verstehe ich nicht, warum man sie dann überhaupt einbringt. Dann wäre es doch besser gewesen, man hätte gesagt, ja, wir gucken nochmal drüber und geben sie nächste Mal mit ab. Jetzt hat man sie mit Fehler reingebracht, wo ich auch sage, die ist ja sogar schon unterschrieben. Das ist ja dann nochmal, wo man dann eher erstaunt ist, ist das jetzt euer Ernst, dass ihr sowas hier abgeben wollt? Aber gut, das ist dann auch eine Sache, ja, die kann man wahrscheinlich auch nicht ändern. Das ist dann, hat etwas mit Arbeitsqualität zu tun und wie ich meine Arbeitsqualität auch nach außen darstellen möchte. So, das war's schon wieder auch für heute. Ich bedanke mich in jedem Fall fürs Zuhören und hoffe, ihr seid dann auch nächste Woche wieder dabei, wenn es dann wieder heißt Großbären Insight. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann könnt ihr mich gerne ansprechen, uns ansprechen. Wenn nicht persönlich, dann gerne auch per Mail unter info@großbäreninsight.de. Nächste Woche wird ein spannender Podcast, weil da ist Großbären Insight unterwegs. Wir sind zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung und dem Politischen Bildungsforum Brandenburg unterwegs. Die Veranstaltung nennt sich Quo Vadis Europa und wir besuchen Schlesien, Nachbar- und Partnerregion in Europa. Das heißt, wir fahren nach Breslau, Oppeln, Kreisau, Murau und dann wieder zurück nach Berlin. Wird vom 26. bis 29. Mai gehen. Und wir werden hoffentlich ja, relativ viel erfahren. Es ist der bekannte Bundestagsabgeordnete Knut Abraham dabei, der ja vorher Gesandter in Warschau war, den ich dort auch schon mal besuchen durfte. Und wir haben bestimmt eine schöne Zeit. Und ich will mal sehen, dass wir vielleicht es schaffen, eine etwas andere Sendung hinzubekommen, dass wir vielleicht mehr Live-Eindrücke bekommen. Aber das wäre jetzt zu viel versprochen, wenn ich sagen würde, das klappt. Wir wollen es mal versuchen. Ich nehme jedenfalls ein bisschen Equipment mit und hoffe, dass ich das dann irgendwie aus dem Bus und auf der Straße auch hinkriege, dass ich euch ein paar Einblicke, zumindest auch von unserem Nachbarn in Polen, mitbringen kann. Also bis dahin, bleibt uns gewogen. Es grüßt euch, euer Dirk Steinhausen.